NDR Info. Themen des Tages.
Wofür gibt es die SPD eigentlich noch? Im Grunde geht es bei dem Parteitag in Berlin um diese Kernfrage. Das Motto: Veränderung beginnt mit uns. Und Parteichef Lars Klingbeil, der begann heute Nachmittag mit Selbstkritik.
Natürlich trage ich Verantwortung für 16,4%, ohne Frage. Selbstkritisch muss man sagen, wir hätten viel früher und konsequenter die Signale sehen sollen, spätestens ab Ende 2023, als es wirtschaftlich bergab ging. Und als wir doch gemerkt haben, dass die Krise da ist und gerade in der Industrie viele Arbeitsplätze bedroht waren oder sogar verloren gegangen sind, als viele Tausende um ihre Jobs gebangt haben, da war die Krise da. Aber die Sozialdemokratie war nicht voll da.
Demut, so hatten es SPD-Parteimitglieder schon vor dem Parteitag von Klingbeil gefordert. Denn in der Partei sind einige wütend auf ihn. Wir schauen auf den Parteitag in Berlin, der ein Neuanfang werden soll. Aber wie kann die SPD sich überhaupt neu erfinden, während sie gleichzeitig mitregieren muss? Inhaltlich soll es um dicke Bretter gehen, Außen- und Sicherheitspolitik, Wehrpflicht, auch um den Mindestlohn. Und da sind wir schon beim Top-Thema für heute Abend. Denn der gesetzliche Mindestlohn soll bis 2027 auf 14,60 Euro steigen pro Stunde. Das sieht ein Beschluss der Mindestlohnkommission vor und betrifft rund 6 Millionen Menschen in Deutschland. Und damit starten wir hier in die Themen des Tages. Heute ist der 27. Juni. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. Aktuell liegt der Lohn, der Mindestlohn, die Untergrenze noch bei 12,82 Euro. Die Mindestlohnkommission entscheidet alle 2 Jahre über die Anpassung. Da verhandeln Arbeitgebervertreter und Arbeitnehmervertreter miteinander. Heute die Entscheidung. Der Mindestlohn in Deutschland soll 2026 erstmal auf 13,90 Euro pro Stunde steigen und 2027 kommen dann noch einmal 70 Cent dazu. Weniger als die SPD sich vorgenommen hatte. Die Partei hatte ja die 15 Euro als Zielmarke ausgegeben. Dagmar Pepping über diese zähen Verhandlungen.
Stefan Kürzel ist schon lange dabei. Seit dem Start 2014 sitzt das DGB-Bundesvorstandsmitglied in der Mindestlohnkommission. Erst am Morgen, 50 Minuten vor der Pressekonferenz, habe die Einigung gestanden, erzählt der erfahrene Gewerkschafter.
Ich kann Ihnen sagen, wir hatten harte, stundenlange Verhandlungen über mehrere Tage hinweg. Mit dem Ergebnis beweisen wir aber, die Sozialpartner, die Handlungsfähigkeit der Mindestlohnkommission.
Steffen Kampeter, der Vertreter der Arbeitgeberverbände, immerhin seit 2016 Mitglied der Mindestlohnkommission, spricht von einem anständigen Kompromiss. Insbesondere der zweite Erhöhungsschritt auf 14,60 Euro im Jahr 2027 sei allerdings sehr hoch, schränkt er ein. Kampeter beklagt einen enormen politischen und medialen Druck auf das Gremium.
Man konnte ja kaum noch aus dem Haus gehen, ohne dass irgendeine Empfehlung zu einer bestimmten Höhe des Ergebnisses ereilte.
Christine Schönefeld, die Vorsitzende der Kommission, spricht bei der Vorstellung des Ergebnisses Klartext.
Die Unabhängigkeit der Mindestlohnkommission ist Grundvoraussetzung für ihre erfolgreiche Arbeit. Versuche der politischen Einflussnahme sind damit nicht vereinbar.
Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Baas von der SPD dankte der Kommission für die einvernehmliche Einigung.
Das ist eine gute Nachricht für circa 6 Millionen Menschen in diesem Land, dass in den nächsten 2 Jahren ihr Einkommen steigen wird.
Gerade ihre Partei, die SPD, hatte lautstark mehr gefordert, nämlich 15 Euro pro Stunde schon ab dem kommenden Jahr. Auch sie habe sich als Sozialdemokratin mehr gewünscht für die Menschen im Land. Die Lohnsteigerungen seien aber ordentlich, so Baas.
Und ich kann als Sozialdemokratin die Tarifpartnerschaft sehr hoch hält. Ich kann damit gut leben.
Die Arbeits- und Sozialministerin will der Bundesregierung vorschlagen, den Beschluss der Kommission 1:1 umzusetzen. Das geschieht über eine entsprechende Rechtsverordnung aus ihrem Haus. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU bezeichnet die Einigung als gutes Signal. Bundeskanzler Friedrich Merz, ebenfalls CDU, erwartet keinen Ärger mit der SPD.
Ich gehe davon aus, dass das dann auch für die Koalition kein Thema sein wird, zu dem es weiteren Diskussionsbedarf gibt.
Lob für den Vorschlag der Mindestlohnkommission kommt von Monika Schnitzer, der Vorsitzenden der Wirtschaftsweisen. Sie spricht von einer klugen Entscheidung. Die Erhöhung in 2 Schritten gebe der Wirtschaft Zeit, sich anzupassen. Kritik kommt dagegen von Verena Bentele, der Vorsitzende des Sozialverbandes VDK. Eine Anhebung auf 15 Euro wäre angesichts der hohen Inflation der letzten Jahre angebracht gewesen, so Bentele. Von einem Armutszeugnis spricht die Linkspartei. Mit 14,60 Euro bleibe der Mindestlohn ein Armutslohn, erklärte Co-Parteichefin Ines Schwertner. Ricarda Lang von den Grünen bezeichnete den Beschluss der Kommission als krasse Enttäuschung. Ein vertretbarer Schritt, meint dagegen Peter Bohnhoff von der AfD. Für manche Unternehmen, insbesondere kleine und mittelständische, werde die Erhöhung aber eine Herausforderung.
Die Anhebung des Mindestlohns in Deutschland auf 14,60 Euro ab 2027, das kommentiert jetzt auch Tim Assmann aus dem Hauptstadtstudio Berlin.
NDR Info. Die Meinung.
Sie waren zunächst weit voneinander entfernt und sie einigten sich erst auf den allerletzten Metern. Die Mindestlohnkommission kam über ein zähes Ringen zu diesem Ergebnis. Dem Anspruch an eine ausgewogene Entscheidung wird die Kommission mit diesem Beschluss gerecht. Ihre Mitglieder beugten sich über die letzten Tarifabschlüsse und setzten sie ins Verhältnis zur Entwicklung der Lebenshaltungskosten und zur wirtschaftlichen Lage. Herausgekommen ist nun eine Erhöhung, die zwar sowohl mit den 13,90 Euro im nächsten und den 14,60 Euro im übernächsten Jahr unter der 15-Euro-Forderung der SPD liegt, aber dennoch deutlich ist. Das war auch nötig, denn der bisherige Mindestlohn ist zu niedrig. Die Kommission holt hier nun in Teilen nach, was sie bei ihrer letzten Entscheidung im Sommer 2023 versäumte. Schon weil damals die Steigerungen der Lebenshaltungskosten nicht ausreichend berücksichtigt wurden, musste die aktuelle Erhöhung mindestens so ausfallen, wie sie nun beschlossen wurde. Gleichzeitig hat die Kommission im Blick behalten, dass die Unternehmen auch nach einer Mindestlohnerhöhung wettbewerbsfähig bleiben müssen. Den Beschluss tragen nun beide Seiten in der Kommission mit und das gilt es zu respektieren. Wenn weniger als 15 Euro für die Gewerkschaften akzeptabel sind, sollten sie es auch für die SPD sein. Und wenn die Arbeitgeber in ihrer Gesamtheit zunächst mit 13,90 Euro und später mit 14,60 Euro leben können, sollte das auch in der Landwirtschaft und in der Gastronomie gelten.
Soweit Tim Assmann mit dem Blick auf die Erhöhung des Mindestlohns auf 14,60 Euro ab dem Jahr 2027. Nachdem wir in dieser Woche ja viel über internationale Politik berichtet haben, mit dem NATO-Gipfel, mit dem EU-Gipfel, mit Trump in Europa, geht heute der Blick vor allem ins Inland. Der Bundestag hat mit großer Mehrheit beschlossen, den Familiennachzug für Geflüchtete mit eingeschränktem Schutzstatus für 2 Jahre auszusetzen. Subsidiäre Schutzberechtigte heißt es ja. Sie haben keinen vollen Flüchtlingsstatus. In Deutschland betrifft das rund 380.000 Menschen, vor allem aus Syrien. Bislang war der Familiennachzug für sie bereits auf 1.000 Angehörige pro Monat begrenzt. Künftig sollen nur noch Härtefälle, Ehepartner, Kinder oder bei unbegleiteten Minderjährigen die Eltern nachkommen dürfen. Dietrich Karl-Meurer fasst uns die Debatte heute im Bundestag zusammen.
Es ist eine besonders aufgewühlte, hitzige Debatte mit vielen Zwischenrufen und Ermahnungen durch die Bundestagspräsidentin. Von der Besuchertribüne aus verfolgt Kawa Abdo das Geschehen, eingeladen von der grünen Abgeordneten Shahina Gambir. Sie schildert das Schicksal des Syrers, der vor Jahren nach Deutschland floh und seither versucht, seine Frau und Kinder nachzuholen. Tagelang protestierte Abdo mit einer Mahnwache vor dem Reichstagsgebäude gegen die Aussetzung des Familiennachzugs. Die Regelung trifft ihn konkret, sagt die Grüne.
Die Bundesregierung trennt Familie Abdo auf unbestimmte Zeit.
Shahina Gambir sagt, durch die Aussetzung des Familiennachzugs werde Integration aktiv behindert. Deshalb seien die Grünen dagegen.
Der vorliegende Gesetzesentwurf ist eine Kapitulation vor den Rechten.
Es sei eine Notwendigkeit, Migration neu zu steuern und zu begrenzen, sagt dagegen zum Auftakt der Debatte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU.
Wir setzen den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten aus und wir schreiben das Wort Begrenzung wieder ins Aufenthaltsrecht rein.
Ziel sei eine nachhaltige Reduzierung illegaler Migration, sagt Dobrindt, um die Belastung der Kommunen zu verringern.
Deutschland ist ein weltoffenes Land, Deutschland bleibt ein weltoffenes Land, aber die Belastbarkeit unserer Sozialsysteme, sie hat eine Grenze.
Die Möglichkeit, etwa für Bürgerkriegsflüchtlinge, enge Familienangehörige nachzuholen, wird für 2 Jahre ausgesetzt. In Härtefällen sind Ausnahmen möglich. Auf diese Regelung hatten sich Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag verständigt. Die Sozialdemokraten werden für den Kompromiss stimmen, auch wenn vielen das nicht leicht falle, erläutert in der Debatte die Staatsministerin für Integration Nathalie Pawlik von der SPD.
Wir wissen aus persönlichen Berichten und auch aus der Praxis, wer seine Familie zurücklassen muss. Wer sich um das Wohl seiner Angehörigen fürchtet, dem fällt es viel schwerer, im neuen Zuhause anzukommen. Integration gelingt besser, wenn Familien zusammen sind.
Betroffen sind von der Aussetzung des Familiennachzugs jährlich bis zu 12.000 Menschen. Aus Sicht der AfD ist das ein wichtiger, wenn auch kleiner Schritt. AfD-Innenpolitiker Christian Wirth kündigt in der Debatte an, dass seine Fraktion für das Vorhaben stimmen wird. Auch wenn man die Regelung für wirkungslos hält.
Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Eine Politik, die Notoperationen an den Symptomen vornimmt, während das System weiterhin aus dem Ruder läuft.
Wie die Grünen kritisiert auch die Linke die Aussetzung des Familiennachzugs scharf. Deren innenpolitische Sprecherin Clara Bünger spricht von einer Symbolpolitik auf dem Rücken der Schwächsten.
Der Familiennachzug ist heute eine der letzten legalen Möglichkeiten, überhaupt noch Schutz in Deutschland zu finden. Wer diesen Weg versperrt, zwingt Familien auf Fluchtrouten, die tödlicher und gefährlicher denn je sind.
Dennoch stimmt die Mehrheit der Abgeordneten dafür. In 2 Jahren soll die Wirkung der Regelung überprüft werden.
Das Thema Familiennachzug für subsidiäre Schutzberechtigte ist damit vorerst entschieden. Der Bundestag hat den Nachzug für 2 Jahre ausgesetzt, mit Ausnahme in Härtefällen. Und Härtefall passt eigentlich auch für den großen SPD-Parteitag heute. Seit der Bundestagswahl im Februar hängen diese 16,4% über der Partei, die historische Wahlschlappe für die Sozialdemokraten. Und seitdem verweist man bei vielen inhaltlichen Debatten immer auf diesen Parteitag, jetzt im Juni, auf dem man ja dann alles nochmal ansprechen werde, bei dem alles ausgesprochen wird, auf dem man einen Neuanfang schaffen möchte. Aber wie geht Parteierneuerung, wenn man schon in der nächsten Regierung sitzt? Und wenn allen voran Lars Klingbeil vieles in der Partei als neuer Chef umgebaut hat, auf sich zugeschnitten hat. Es gibt durchaus Zuspruch für den Genossen Lars, aber so einige Parteimitglieder sind auch reichlich sauer, fordern Demut und Kurswechsel. Jan Zimmermann berichtet uns vom Parteitag.
Mit einem langen stehenden Applaus hat dieser Parteitag begonnen. Für einen, der die Partei in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt hat, betont der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil.
Vielen, vielen Dank, Olaf Scholz!
Nach dem Dank an den Ex-Kanzler geht es schnell zur Sache. Weil spricht das an, was hier alle umtreibt.
Wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir ganz genau, dass die Verankerung unserer Partei in nicht wenigen Teilen unserer Gesellschaft spürbar nachgelassen hat. Es geht, liebe Genossinnen und Genossen, darum, dass wir unseren Platz als Volkspartei in Deutschland behaupten und wieder ausbauen. Das ist die entscheidende Aufgabe, vor der wir stehen.
Aktuell ist die SPD von einer Volkspartei weit entfernt. 16,4% bei der Bundestagswahl. Das Wahldebakel steckt den rund 600 Delegierten noch in den Knochen. Sie fordern eine schonungslose Analyse.
Dieser Parteitag steht vor allen Dingen unter dem Zeichen des Neuanfangs und der Neuaufstellung nach einem Wahlergebnis, das für uns alle, glaube ich, verheerend war. Und da setzen wir jetzt große Hoffnungen drauf, dass das funktioniert.
Ich erwarte, dass wir sagen, wir müssen uns programmatisch neu aufstellen. Und zwar mit allen Mitgliedern zusammen. Also es kann nicht sein, dass einige wenige entscheiden, sondern wir müssen zusammen entscheiden, wo es lang geht.
Aber es darf auch nicht ausgespart werden, über das zu sprechen, was jetzt wichtig ist. Und Krieg bzw. Frieden gehört mit dazu.
Wie viel Neuanfang hier auf dem Parteitag gelingt, wird sich bis Sonntag zeigen. Bis 2027 will sich die SPD ein neues Grundsatzprogramm geben. Der personelle Neuanfang wird dagegen schnell gehen. Die neue Parteispitze soll bis zum Abend stehen. Die bisherige Co-Parteichefin Saskia Esken soll durch Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas ersetzt werden. Baas wirbt in ihrer Antrittsrede für einen starken Sozialstaat und Solidarität.
Es geht um die Bereitschaft der Menschen, füreinander einzustehen und sich gegenseitig zu helfen. Dafür wurde die SPD einmal gegründet. Und das ist auch heute noch unsere Aufgabe. Es ist genau dieses Solidarprinzip, das eine Gesellschaft zusammenhält und auf dem wir unseren Sozialstaat aufgebaut haben. Ein Sozialstaat, der Sicherheit bietet in schwierigen Lebenslagen und in Zeiten großer Veränderungen, so wie jetzt.
Die SPD-Ministerin scheut nicht, den Koalitionspartner, die Union, zu kritisieren, zum Beispiel für die immer wiederkehrende Debatte um das Bürgergeld.
Gerade in den vergangenen Monaten haben wir eine Kampagne erlebt, die aus dem Begriff Sozialstaat ein Schimpfwort machen wollte, in der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegen Arbeitslose ausgespielt werden sollen. Ein schamloses Treten nach unten und in weiten Teilen Populismus pur.
Neben Baas stellt sich Lars Klingbeil zur Wahl. Seit 2021 ist er Co-Parteichef und will das bleiben, trotz Kritik an seiner Person. Er ist mitverantwortlich für das schlechte Abschneiden bei der Bundestagswahl. Mit Spannung wird erwartet, welche Ergebnisse Klingbeil und Baas einfahren und wie stark der Rückenwind für das neue Führungsduo ist.
Und der Parteitag läuft noch über das Wochenende hinweg mit einigen prominenten Rednern. Der Juso-Vorsitzende Philipp Thürmer hat schon gesprochen, sehr leidenschaftlich, auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Und wir schauen hier in den Themen des Tages auf die Ergebnisse des EU-Gipfels und vor allem auf den slowakischen Regierungschef Fico, der mit seinem Veto gegen neue Sanktionen die europäische Solidarität ins Wanken bringt. Andreas Meyer-Feist hat zugehört beim Fazit des EU-Gipfels, vor allem auch, dass der Kanzler Friedrich Merz gezogen hat.
Friedrich Merz nach dem Ende des Gipfels. In die Details will er erst einmal nicht gehen, beschreibt stattdessen den großen Rahmen. Wirklich in allen Facetten seien die Themen Freiheit, Sicherheit und Wohlstand behandelt worden.
Das sind die Grundpfeiler, die unsere Gesellschaft seit ihrer Gründung, unsere Gemeinschaft seit ihrer Gründung stabil tragen. Um uns herum gibt es nun eine neue Wirklichkeit, die diese Grundpfeiler bedroht.
Besonders hebt er hervor den Krieg Russlands gegen die Ukraine, den Hamas-Angriff auf Israel und das iranische Atomwaffenprogramm. An Diskussionen habe er sich aber eher zurückhaltend beteiligt und sich immer erst in der Schlussrunde zu Wort gemeldet. Merz spricht von einer ausgesprochen guten Atmosphäre, bevor er sich am Montag wieder liebevoll der Innenpolitik widmen wolle. 16 Stunden dauerten die Beratungen. Ein wichtiges Thema, die Schlussphase der Handelsverhandlungen mit den USA. Geplant war, bis spätestens am 9. Juli eine Einigung zu erzielen. Während des Gipfels durchkreuzte das Weiße Haus die Pläne. Die Frist sei nicht endgültig, die Entscheidung obliege dem Präsidenten. Wir sind bereit, eine Einigung zu erzielen, erklärte der Kanzler nach dem Gipfel. Alle wollten ein Abkommen mit den USA, niemand aber um jeden Preis. Große Unzufriedenheit herrscht mit der Welthandelsorganisation, einst geschaffen, um Konflikte zu schlichten, inzwischen dazu nicht mehr in der Lage, sagt der Kanzler. Die EU müsse sich um Alternativen kümmern.
Können wir hier nicht sukzessive mit den Handelspartnern, die wir auf der Welt haben, etwas einrichten, was institutionell das ersetzt, was wir eigentlich uns mal mit der WTO vorgestellt haben, dass wir nämlich hier Streitbeilegungsmechanismen entwickeln über eine solche Institution, die eigentlich die WTO einmal sein soll.
Keine Einigung schafft der Gipfel in den großen Fragen. Die alle 6 Monate anstehende Verlängerung der geltenden Russland-Sanktionen wurde beschlossen, aber es gibt noch keine Übereinstimmung über ein weiteres, das inzwischen 18. Sanktionspaket. Noch zieht die Slowakei nicht mit. Einstimmigkeit ist aber nötig. Ein kritischer Bericht der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas zum israelischen Vorgehen in Gaza wurde zur Kenntnis genommen. Es gab mahnende Worte an Israel, die Bevölkerung besser zu versorgen, aber keine weiteren Konsequenzen. Beim nächsten Gipfel soll die Lage aber neu bewertet werden. Auch der Iran war ein Thema. Österreich bietet an, Wien als Verhandlungsort zwischen Israel und Iran zu machen. Eine große Rolle im Vorfeld von möglichen Verhandlungen dürfte der EU aber nicht zukommen. In einem anderen Punkt ist man sich aber einig. Die EU will ihre Rüstungsausgaben deutlich erhöhen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, es gehe nicht darum, wie viel wir ausgeben, sondern wie das geschieht.
It is not just about how much we are spending, but how we are spending.
Damit bezog sich die EU-Kommissionschefin auf die beim NATO-Gipfel eingegangene Verpflichtung, die Verteidigungsausgaben auf 5% der Wirtschaftsleistung anzuheben. Gemeinsam müsse besser investiert werden. Dass die Rüstungsschulden aus den Maastricht-Kriterien herausgerechnet werden dürfen, wurde von den Staats- und Regierungschefs und Chefinnen begrüßt. Trotz Uneinigkeit in einigen Fragen, das Ziel des EU-Gipfels war klar zu erkennen. Den Krisen der Welt soll keine allzu gespaltene EU gegenüberstehen.
Keine allzu gespaltene EU, das zeigt aber auch recht deutlich, wie ernüchternd der EU-Gipfel am Ende war. Die Rolle der Slowakei war gerade ja schon ein Thema. Nicht nur wie sonst Ungarn, sondern eben die Slowakei blockierte dieses Mal. Ist deren Regierungschef Robert Fico für die EU ein neuer, ein zweiter Viktor Orban, mit dem keine Einstimmigkeit mehr gelingen kann in kritischen Fragen? Darüber habe ich mit unserer ARD-Korrespondentin für die Slowakei, mit Marianne Alweis, gesprochen. Nochmal zur Erklärung, warum blockiert Fico die EU-Sanktionspläne gegen Russland?
Also für ihn ist das wirklich eine Premiere. Der hat immer gemeckert vor Gipfeln, aber in Brüssel dann alles abgenickt. Jetzt hat er wirklich zum ersten Mal mit seinem Veto gedroht und eine Abstimmung heute verhindert, durch einen Erpressungsversuch, muss man sagen. Der linksnationale Regierungschef, der fordert von der Europäischen Kommission nämlich Garantien und Zusicherungen im Zusammenhang mit der Einstellung der russischen Gaslieferungen. Er sagt, die Rohstoffpreise könnten explodieren. So schreibt er das auf Facebook nach einem Treffen mit der EU-Kommissionspräsidentin. Außerdem sieht Fico das Risiko, dass es einen Rechtsstreit Streit mit Gazprom gibt. Aber immerhin, das Gespräch mit Ursula von der Leyen, das sei konstruktiv gelaufen. Kommende Woche soll eine Sonderkommission der EU in die Slowakei reisen. Und dann könnte dieses Sanktionspaket auf Botschafterebene der EU doch noch nachträglich abgesegnet werden.
Wir können uns ja gerne noch mal anschauen, wie steht es denn um die Energieversorgung in der Slowakei? Die Abhängigkeit von russischem Gas hatten wir in Deutschland ja auch zum Beginn des Ukraine-Krieges. Und in der Tat haben wir mit der Küste auch die Möglichkeit für Flüssiggasterminals hier in Deutschland. Das führt Fico ja immer an. Zu Recht, braucht die Slowakei da mehr Freiheiten mit Russland?
Also bei der Slowakei ist das schon wirklich anders. Da ist es ein bisschen wie mit Immobilien. Lage, Lage, Lage. Für die Slowakei viel weiter im Osten, da ist der Gastransport über viele andere Länder weiter im Westen einfach deutlich teurer als bisher. Auch Deutschland hat ja lange hohe Gebühren erhoben in der Slowakei. Da haben wir die Haushalte, die mit Gas heizen, das Gas ist subventioniert. Auch die Energieversorger und der Staat, die profitieren von den alten Verträgen mit Russland durch sehr hohe Gewinne, auch durch Steuern. Auch Privatunternehmen verdienen bisher von diesem System einfach sehr gut. Und wegen dieses russischen Gases, weil das für die Slowakei so wichtig ist, da ist Fico im Dezember sogar nach Moskau zu Putin geflogen, um übers Gas zu verhandeln. Die Ukraine, die hat nämlich den Gastransport zum Januar eingestellt. Aber jetzt fließt russisches Gas über einen Umweg über Turk Stream in die Slowakei.
Welche Rolle spielt denn Ficos Verhältnis zu Russland in seiner politischen Karriere?
Ein besonders enges hatte er persönlich bisher nicht. In früheren Amtszeiten, da war Fico bekannt als glühender Anhänger der EU. In der Opposition hat er sich aber radikalisiert, sich abgegrenzt von der EU- und auch Ukraine-freundlichen damaligen Regierung. Seine Wähler, die hatte er am rechten, am linken Rand, auf dem Land, ältere Leute. Und vor allem mit der Ukraine, da hat er persönlich keine guten Erfahrungen gemacht. Er war jetzt 2-mal in 6 Monaten in Russland, aber zuletzt gar nicht in Kiew, anders als viele andere EU-Staats- und Regierungschefs. Und in einem Gasstreit, da musste er vor einigen Jahren als Bittsteller nach Kiew, damals zu Julia Timoschenko, pilgern und um den Transit von Gas bitten. Das scheint bei ihm noch ordentlich nachzuwirken.
Er ist jetzt seit Ende 2023 im Amt. Wie hat denn Fico das Land oder die Regierung von ihm verändert oder umgebaut?
Fico würde bestimmt gerne so autoritär regieren wie Orban. Den nennt er auch explizit als sein Vorbild in Ungarn. Fico greift auch den Rechtsstaat an, den Kampf gegen die grassierende Korruption in dem Land, greift seine politischen Gegner an, die Medien, die Kultur. Aber er hat auch starke Gegenspieler. Die Zivilgesellschaft in der Slowakei, die formiert sich immer wieder neu, organisiert Massenproteste. Und ein starker Gegenspieler ist inzwischen auch die EU, die darauf reagiert, auch auf diese Massenproteste. Und die hat ihre Hebel verschärft als Lehre aus dem Umgang mit Orban. Die Slowakei ist vielleicht noch mehr als Ungarn angewiesen auf EU-Gelder. Ohne die geht in dem Land wirklich gar nichts, also keine öffentliche Investition. Und das hat bisher nicht alles, aber doch schon einiges verhindert.
Abschließend, würden Sie denn sagen, Fico ist in der EU gekommen, um zu bleiben? Also muss man sich quasi auf einen zweiten Orban einstellen, jemand, der auch im Interesse Russlands manchmal agiert und fallweise blockiert?
Seine russlandfreundliche Rhetorik, die ist wirklich auffallend. Und diese Blockade jetzt in Brüssel war für Fico auf der anderen Seite aber eine Premiere, anders als eben bei Orban. Er ist schon noch deutlich leichter einzufangen als Ungarn. Soweit ist er auch mit seinen Umbauplänen im Land noch nicht gekommen. Und ich glaube, es ging ihm hier wirklich ums Gas. Und es ging ihm auch um die slowakische Innenpolitik. An die richten sich seine Provokationen in erster Linie. Das Land muss extrem sparen. Die Sparpolitik ist sehr unbeliebt. Es gibt selbst Kritik von seinen Koalitionspartnern. Seine Regierung hat nur eine sehr, sehr knappe, auch sehr wackelige Mehrheit. Also wer weiß, ob er wirklich noch 2 volle Jahre hat und ob er sich dann wirklich ab und an mit Brüssel anlegen kann.
Soweit unsere Korrespondentin Marianne Allweis über die Rolle der Slowakei innerhalb der EU und das Land unter Regierungschef Robert Fico. Und dann schauen wir in den Themen des Tages noch auf einen Königstransfer in der deutschen Medienlandschaft. RTL will Sky übernehmen. Für 150 Millionen Euro. Erstmal. Abhängig auch von zukünftigen Aktienpreisen. Und dieser Deal muss dann noch von einem Kartellamt oder von den Kartellamtsbehörden bestätigt werden. Denn wenn die beiden zusammengehen, entsteht ein Streaming-Riese. Über 4,5 Milliarden Euro Umsatz und mit allen Angeboten zusammen aktuell über 11 Millionen Abonnenten. Lässt sich hier RTL, also die Bertelsmann-Gruppe, auf einen Wahnsinnsdeal ein oder einen Wahnsinnsdeal? Thomas Westmann berichtet.
Erst vor ein paar Wochen hatte Konzernchef Thomas Rabe Zukäufe für Bertelsmann angekündigt. Der Jahresumsatz solle nochmal erheblich anwachsen auf 24 Milliarden Euro. Jetzt ließ der Konzernchef die erste Katze aus dem Sack. Den Kauf von Sky nennt Bertelsmann selbst einen Meilenstein und er dürfte tatsächlich die Gewichte auf dem europäischen Medienmarkt verändern. Vor allem aber will Bertelsmann nichts anderes als an die größten Konkurrenten in den USA heranrücken, erklärt RTL-Chef Stefan Schmitter.
Netflix, Amazon haben wir alle auf dem Schirm, aber YouTube ist ja auch schon sehr stark. In Amerika sogar die stärkste Streaming-Plattform. Und ich glaube, dass wir dann wirklich ein Angebot haben, was da mithalten kann. Sowohl in der Content-Breite als auch von den verschiedenen Genres, die man hat. Sport, Entertainment, Fiction, in sämtlichen Ausprägungen, Realities. Also ein ganz, ganz breites Portfolio.
Sky erzielte zuletzt einen Umsatz von 2 Milliarden Euro, beschäftigt 2000 Mitarbeiter, die meisten in München, und bietet beim Bezahlfernsehen neben der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga weiteren Sportangeboten wie Tennis und Motorsport, viel Unterhaltung, also Serien und Dokumentationen. Dazu kommt das Streaming-Angebot Wow. Alles das gehört demnächst RTL, aber als weiterhin eigenständige Marken. Für die Kunden soll sich nicht viel ändern.
Das sind ja alles sehr starke Marken, die unterschiedliche Zielgruppen und Fans haben. Also RTL Plus als Service, ein breiter Service für 19 Euro pro Monat in den Kosten. Dann Wow, ein Monatsangebot für Entertainment und Sport, das ich dann nutzen kann, wenn ich mal ein Fußballspiel und einen Film sehen will. Und dann dieses Premium-Paket von Sky. Also ganz unterschiedliche Zielgruppen, männlich, weiblich, jünger, älter, die passen super zusammen. Und die wollen wir auch weiterhin so bespielen und auch entsprechend ausbauen.
Gemeinsam hätten RTL und Sky zukünftig mehr als 11 Millionen Streaming-Abonnenten und wären damit die Nummer 3 weltweit. Bertelsmann zahlt für Sky 150 Millionen Euro. Die europäischen Kartellbehörden müssen dem Zusammenschluss noch zustimmen.
An der Börse ist der geplante Deal gut angekommen. Die RTL-Aktie stieg bis zum Nachmittag um rund 15% auf 36,35 Euro und war damit der größte Gewinner im Nebenwerteindex MDAX. Und damit enden unsere Themen des Tages für diesen Freitag, der 27. Juni.